Welche persönliche Motivation steckte denn für Sie dahinter, Teil der Fontane-Gesellschaft zu sein?
Eieiei, das ist eine gute Frage. Die persönliche Motivation, die kam ein bisschen aus der Beschäftigung der 80er Jahre. Und ich hatte einen Lehrer, der Hochschullehrer Peter Wruck, der mich an Fontane herangeführt hat und der vor allen Dingen eine Blicköffnung betrieben hat, die sehr wichtig gewesen ist. Und diese Blicköffnung, auf die kommen wir vielleicht noch, Sie haben die schon angedeutet, als Sie auf die sehr unterschiedlichen Tätigkeiten und auf den sehr unterschiedlichen Fontane, der einem begegnen kann, hingewiesen haben. Und es war ein Phänomen in den 80er Jahren, dass die Fontane-Forschung, die in der DDR stark war, wie auch die Fontane-Edition durch den Aufbau Verlag, dass die fast unterbrechungslos sehr anregende Kontakte hatte zur Westdeutschen, zur Englischen. Eine der großen Fontane-Forscherinnen, Charlotte Jolles, lebte in London, war in Anführungsstrichen Halbjüdin, war emigriert und hatte keine Neigung, in dieses merkwürdige, geteilte Deutschland zurückzukommen. Die hat eine ganz große Rolle gespielt, dass dann nach 1990 eine Fontane-Gesellschaft gegründet wurde, am 3. Dezember 1990 und gleichsam fast, wissen Sie, in so einem historischen Augenblick auch so ein Zeichen gesetzt wurde. Wir haben schon Brücken gehabt und wir haben einen Autor, der vielleicht und offenbar die Fähigkeiten hat, in dieser Nachwendezeit eine wichtige Rolle zu spielen.
Fontane gilt ja als einer der größten Vertreter des sogenannten Realismus in der deutschen Literaturgeschichte. Und ohne jetzt in so eine Art Schulunterricht zu verfallen, wovor Sie mich auch im Vorgespräch gewarnt hatten, trotzdem vielleicht zur Einordnung, welche gesellschaftshistorischen Verhältnisse brachten denn die Vertreter des sogenannten Realismus hervor?
Ich hab Ihnen, wissen Sie, was ich Ihnen gestern so gesagt habe? Und ich habe das gestern Abend auch bei der Theaterpremiere von Effi Briest im Theater an der Parkauer so in der einen oder anderen Runde gesagt, wenn Sie Realismus und Fontane so zusammenbacken, ne, dann werden wahrscheinlich die meisten Studierenden werden so ein bisschen gähnen und die Schüler werden sagen, ach, ich kann es nicht mehr hören, oder sie werden sagen, ja, was ist das alles, ne? Epochenzuschreibung, Epoche des Realismus, das ist irgendwie, erinnere ich mich zumindest aus meiner Schulzeit, da tauchen dann 5 Spiegelstriche auf und wenn ich in der Arbeit dann nur 4 geschrieben habe, dann habe ich also irgendwie eine 2 oder eine 3 gekriegt. Das ist so ein bisschen sind meine Bauchschmerzen. Das andere ist, was vielleicht das Interessante daran ist, und das verdient den Akzent. Uwe Jonsson hat das auf den Punkt gebracht. Der hat es wirklich auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wenn man wissen möchte, wie man im 19. Jahrhundert in den bestimmten Schichten gelebt hat, welche Mentalität man hat, welche Beweggründe man hatte, also in seiner Existenz sich irgendwie nachdenken zu bewegen. Wenn man also das noch einmal rekonstruieren will, dann darf man nicht Bismarcks Erinnerungen lesen und nicht Moltkes und dann hat er noch ein paar andere Namen genannt, sondern dann muss man Fontane lesen. Und da liegt eigentlich der Akzent. Er hat offenbar eine Erzählweise gefunden, durch starke Gesprächspartien, durch Figurenaufbau, die etwas von einem in der Zeit sein, von einem in dieser Zeit verankert sein, sagen wir mal, transportabel in andere Generationen, in andere Zeiten geschafft hat. Das ist der interessante Punkt. Und Sie können sich die Gegenwartsliteratur mal ansehen und können die lesen und können dann überlegen, was fängt damit einer in 50 Jahren an? Begreift er wirklich, ja, wie wir hier 2018 verzweifelt oder nicht verzweifelt, glücklich oder unglücklich gewesen sind und woran? Und auf welche Form hat sich die Tagespolitik niedergeschlagen in eine Moderation von Frau Reichert im Radio Korax und von Herrn Werbig in der Humboldt-Universität? Ja, also das zu erzählen und erzählbar zu machen, das ist, glaube ich, das stärkste Charakteristikum des Fontanes, glaube ich, der Garant für diese Haltbarkeit war, die ja ein Phänomen ist.
Zwei seiner bekanntesten Romane sind ja wohl, würde ich jetzt behaupten, Effi Briest und Irrungen, Wirrungen. Beides Romane, in denen ja nicht standesgemäße beziehungsweise heimliche Liebesbeziehungen eine Rolle spielen, aber auch die Folgen, die dieses vor allem für die Frauen haben kann. Und auch in weiteren Werken, wie zum Beispiel Frau Jenny Treibel, versetzt er sich auch wieder in die Lebenswelt einer Frau. Welche Bedeutung haben diese Werke von Tanis in Anbetracht der doch damaligen, sehr strengen wilhelminischen Gesellschaft?
Ja, das sind eben auch wieder solche Fragen. Die sind irgendwie ganz wichtig und auch ganz richtig. Und dann muss ich immer aufpassen, dass ich nicht in so einen literaturgeschichtlichen Duktus verfalle. Darf ich nochmal auf das Theater auch gestern Abend zu sprechen kommen? Da ist nämlich Effi Briest auf die Bühne gekommen und das Publikum war sehr gemischt. Es gab so alte Herren wie mich und es gab ganz junge Schüler, es gab Lehrer, es gab Studenten, ganz gemischt. Und das, was der Kai Wuschek gemacht hat und Oliver Schmering, deren Bestreben war es, die Effi aufzulösen. Die ist nicht mehr so scharf in dieser weitestgehend sehr stark Opferrolle fixiert, sondern sie ist eine Person, die nach einer Identität sucht, die ihr nicht möglich ist. Sie findet sie nicht. Und das Spannende daran, plötzlich auch die Männer ins Blickfeld kamen und die Männer jetzt nicht nur, wie vielleicht manche denken, der Innstetten, dieser steifleinerne, dieser unfähig, sich aus den Gegebenheiten seiner politischen Rolle, seiner Herkunftsrolle, seines Standes auch nur ansatzweise zu lösen. Diese Männer rückten plötzlich auch in so eine ambivalente Täter- und Opferrolle. Und das war spannend. Ja? Sie haben nach der wilhelminischen Kritik oder sowas gefragt. Natürlich haben die Zeitgenossen das sofort gemerkt und interessant daran und haben gesagt, ja, also haben gelitten und haben geweint mit Effi und haben vielleicht auch, man weiß das gar nicht mal so genau, haben vielleicht auch den Kopf geschüttelt über Botho, der diese zauberhafte Lene nun nicht heiratet. Und sie hatte es schon alles prophezeit, ja, in Irrungen, Wirrungen, Sie haben es angesprochen. Diese Art von Gesellschaftskritik, die eben nicht plump und pur, die nicht in Manifestationen sich ausdrückt, die nicht in irgendwelchen, ich weiß nicht, wie man Pamphleten, sondern da widerfährt Leuten was in bestimmten Situationen. Und da hat die Politik Schuld und das hat das Herkommen Schuld und das haben Mentalitäten Schuld. Wissen Sie, da kommt ein Geflecht zusammen. Das erzählt Fontana. Und da ist in diesem Geflecht das Kritische zunehmend kritische, ihn zunehmend verstimmende Preußentum spielt aber eine große Rolle. Und das kam von einem, der im Preußentum, na sagen wir mal, salopp formuliert, Liedersänger war. Ja, der Lieder auf Preußentum und auf die großen Errungenschaften Preußens im 18. und dann wieder im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gesungen hat.
Als ich Sie nach der Faszination zu Fontane fragte, erwähnten Sie ja bereits seine Vielfältigkeit und er schrieb ja zahlreiche Dramen, Gedichte, Biografien waren dabei, Kriegsbücher, Briefe, Tagebücher, Theaterkritiken. Er war auch journalistisch unterwegs, schrieb Zeitungsartikel und auch programmatische Schriften. Welche Themen bzw. Interessenschwerpunkte konnten Sie denn in den Werken Theodor Fontanes so erkennen und finden?
Wenn Sie es mir nicht verübeln, versuche ich vielleicht noch auf einen Akzent Fontanes zu sprechen zu kommen, der damit zu tun hat. Mhm. Wenn Sie Goethe oder andere nehmen, andere Autoren nehmen, auch Heine nehmen, dann haben Sie ausgebildete Akademiker, die ohne große Schwierigkeiten, wenn sie denn gewollt hätten, in den akademischen Betrieb gekommen wären und gleichsam in eine bestimmte Wissens- und Wissensstrukturierung oder Struktur von Wissen sich hätten hineingearbeitet und wahrscheinlich da auch große Leute geworden wären. Fontane ist einer, der aus diesem Bildungslauf herausgefallen ist. Die Lieblingsanekdote, die erzählt wird, ist die, dass Fontane, als die Friedrich-Wilhelms-Universität ihn zum Ehrendoktor gemacht hat, Mommsen zur Seite genommen hat, Professor Mommsen zur Seite genommen hat, gesagt, er würde sich sehr freuen, wenn der ihm doch die Urkunde, die ihm da übergeben wird, übersetzt, weil er des Lateinischen in dieser Form nicht mächtig sei. Das kann eine Anekdote sein, das kann ein bisschen glitzernd sein, aber er hat diese Art Wissen nicht, aber er hat ein wirklich absolut, also das ist, würde ich sagen, das streift das Geniale, die Fähigkeit gehabt, ein Aufnahmevermögen gehabt, sich Wissen aus allen Quellen gleichsam anzueignen und es abrufbar und dann auch auf eigene Weise strukturiert seinen Texten wieder zu übergeben. Die Quellen sind, wissen Sie, es ist, ich weiß nicht, ob Sie diesen Spruch auch kennen, sondern es ist völlig egal, wo man sein Wissen her hat, Hauptsache man hat es. Und das ist bei Fontane. Er hat es aus Zeitungen, er hat es aus Zeitschriften, er hat es aus dem Erzählen. Er hat Freunde gehabt, die hochgebildet, kunsthistorisch gebildet waren. Und er war wie ein Schwamm, aber wie ein Schwamm, der das Wasser nicht nur hält, sondern der es auf eigene Weise wieder rausgibt. Das muss man wissen, wenn man diese ganze Brandbreite des schriftstellerischen Arbeitens Fontanes sich anguckt. Von politischer Korrespondenz, die er geschrieben hat, über Kriegsbücher, die er geschrieben hat, nicht in Konkurrenz, aber völlig anders, als es die Militärhistoriker machen. Die Regionalgeschichte, die er mit den Wanderungen durch die Mark Brandenburg wirklich um eine unglaubliche, fast also ein Geniestreich, hat das Peter Wruck mal genannt, bereichert hat, bis hin zu dem, was diese Figuren in den Romanen, wir sagen immer so schön, plaudern. Aber das ist ja ein Plaudern, was durchzogen ist von einem derartig lebendigen Zeitwissen, Personenwissen, Anspielungsreichtum und auch, was in den letzten Jahren in den Forschungen eine große Rolle gespielt hat, Wahrnehmungen von technischen Fortschritten. Also zum Beispiel die Telegrafie oder ja, die, dass man das Tempo von Übermittlungen, von Informationen erhöht. Und dass, wenn man das erhöht, mit den Menschen anders passiert. Solche Sachen finden Sie bei Fontana und das ist, so aufs Ganze gesehen, ein Faszinosum besonderer Art.
Sie erwähnten gerade die politischen Schriften und ich habe es in meiner Anmoderation kurz angesprochen, dass ich vor allen Dingen gestern so versucht habe, ihn so als Mensch zu greifen. Manche sagten mir, Fontane betrachten Sie eher als reaktionär. Dann konnte ich allerdings wieder lesen, dass er auch Artikel in der als liberal geltenden Zeitungshalle veröffentlichte, die dann auch später einem Verbot zum Opfer fiel, dass er politische Texte für die radikale demokratische Dresdner Zeitung schrieb. Wie schätzen Sie denn so aus heutiger Sicht Fontanes politische Haltung ein?
Es gab in der Fontane-Forschung und in der Fontane-Geschichte so verschiedene Modelle, ihn zu fassen als Mensch und als Schreibenden, als Schriftsteller. Und eine sehr lange dominierende war, dass man gesagt hat, er war Vormärzler, dann hat er eine konservative Phase gehabt. Aus dieser konservativen Phase hat er aber sich herausgelöst und ist dann fast Demokrat geworden. Ja, eine Bemerkung, mehrere Bemerkungen, aber nicht sehr viele, zum vierten Stand, dem die Zukunft gehören wird. Solche Linien sind gezogen worden und die sind immer verführerisch. Wissen Sie, die sind auch verführerisch, wenn Sie Ihre eigene Biografie erzählen und Sie sagen, mit 18 habe ich das und das gemacht und dann bin ich 20 geworden und dann 30 und jetzt bin ich vielleicht 40 und jetzt bin ich hier angekommen, als sei Ihre Lebensgeschichte, dass sich ein Schritt aus dem anderen ergibt. Sieht man sich das bei Fontane an, dann wird man damit konfrontiert, dass es eben auch da ein Gemisch ist. Sie werden immer schon in den frühen Anfängen den sehr kritisch gesonnenen, den demokratischen gesonnenen, der das alles sehr auch aufgeschlossen wahrnimmt. Und dann haben Sie in den 40er Jahren, geht er in den Tunnel über der Spree, eine literarische Vereinigung, in dem Preußentum eine glatte Selbstverständlichkeit ist. Man ist Preuße und wer ist mehr? Und er verbindet plötzlich diese kritische erste Phase mit diesem Preußentum. Und solche Sachen ziehen sich durch sein Leben. Und sie werden auch am Lebensende, ja, dieses Schöne, so wie er zuletzt war, war er eigentlich, ja, diese Wendung, die er in den Kinderjahren seinem Vater als Liebeserklärung mitgibt und die natürlich die Forschung irgendwie auf ihn selbst gemünzt hat, der als alter Mann dann eigentlich zu sich kam. Sie finden auch bei dem alten Fontana tief konservative Auffassungen. Reaktionär ist ein Wort, das müsste man sofort diskutieren. Wir lassen es vielleicht mal bei dem Konservativen. Und Auffassungen, in denen er das Neue mit Freude begrüßt und sagt, Gott sei Dank, dieser alte Mief ist raus und es kommt etwas Frisches. Ja, und es gibt nicht diese einzelnen Punkte, wo man sagt, ach, da hat er diesen Einfluss gehabt und dann hat er sich wieder ein bisschen gebessert und wieder ein bisschen gebessert, sondern es gibt eine erstaunliche Mischform und es gibt eine erstaunliche Parallelität, zum Teil auch von Auffassungen, die wir eigentlich nicht in einer Person uns vorstellen können, ja, also die man eigentlich irgendwie zwei Personen zuschreibt. Kein Zufall, dass die gestern auch Effi mit zwei Schauspielerinnen besetzt haben.
Von den deutschen Autoren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gilt ja Fontane immer noch als ja einer der bekanntesten. Weniger bekannt sind vielen allerdings dessen Plädoyers in der sogenannten Judenfrage. Viele Literaturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich in den letzten Jahrzehnten damit auseinandergesetzt, auch kritisch auseinandergesetzt, sind auch zu teils unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Ein Zitat habe ich gefunden, was mir aufgefallen ist. Das ist von Professor Norbert Mecklenburg. Der hat in einer Untersuchung über Fontane von einem, ich zitiere mal, bald mehr, bald weniger latent bleibendem Alltagsantisemitismus, der ihn als solcher gar nicht zu Bewusstsein kommen musste, weil er so verbreitet war, gesprochen. Wie haben Sie sich denn bei der Fontane-Gesellschaft mit diesem Aspekt Fontanes auseinandergesetzt?
Ich hole jetzt tief Luft, ja. Wissen Sie, ich hole deshalb viel, viel Luft, weil ich, als das Lutherjahr war und man mit besten Faktenlagen, ne, plötzlich gesehen hat, was der für Texte geschrieben hat, die uns allen bekannt gewesen ist, gewesen sind, tief antijüdische Texte geschrieben mit einem mit einer Drastik, vor der man eigentlich nur erschüttert sein kann. Und wenn man manchmal das Gefühl hat, es im Hintergrund jetzt, also kann man eigentlich jetzt noch ein Luther-Denkmal, kann man jetzt eigentlich noch ein Luther-Jubiläum und sowas machen? Wissen Sie, solche Fragen gucke ich mir jetzt auch auch etwas in die Jahre gekommen, immer etwas zwiegespalten an. Man kann nur sagen, ja, so ist es gewesen. Ja, so ist es gewesen. Das interessiert mich als Wissenschaftler, das interessiert mich aber auch als Mensch, als Person. Wir haben bei Fontane, und das weiß die Forschung, wer seine Briefe gelesen hat und die Briefe, die veröffentlicht wurden, und da hat Gotthard Erler und andere haben da wirklich kontinuierlich in schöner Regelmäßigkeit gut kommentierte Briefe vorgelegt. Das ist nach 1990 weitergegangen in mustergültigen Editionen. Das ist alles bekannt. Und dann gibt es Phasen, wo man plötzlich, wissen Sie, zugespitzt sagt und sagt, da ist ja, dem müssen wir auf den Grund gehen. Und es gibt bei Fontane das Phänomen, ist auch ein Phänomen, aber es ist ein Charakteristikum. Sie haben vorhin so schön gesagt, dass wenn man sein Werk anguckt, tauchen natürlich auch jüdische Figuren auf, aber keine dieser jüdischen Figuren ist so erzählt, dass man einen antijüdischen, antisemitischen Akzent ablesen kann. Ist auch nicht gemacht worden. Macht auch Norbert Mecklenburg nicht, der mit einem besonderen Eifer dieser Frage nachgeht und das als tiefes Bedürfnis hat, zu klären und auch im Bewusstsein zu halten. Michael Fleischer hat übrigens zum Jubiläumstodesjahr, jetzt mal in Anführungsstrichen, 1998, ein Band rausgegeben, zuerst im Selbstverlag, dann ist er im Verlag Berlin-Brandenburg erschienen. Ich komme jetzt leider, ich weiß nicht, VBB heißt er, abgekürzt. Der hat diese, er hat alle Äußerungen zusammengeführt und hat alle zusammengestellt. Die hat man parat, da kann man sich ein Bild davon machen. Es gibt Phasen des Antisemitismus, des Antijüdischen, die bei Fontane in Briefen, besonders wenn er die Briefpartner vor Augen hatte, seine Tochter spielt da eine große Rolle, seine Frau auch, da schreibt er Dinge, die, wissen Sie, die sie so wenig wie ich und andere, wir wollen nicht, dass er sie geschrieben hat, er hat sie geschrieben. Die Konsequenz für unsere Analyse dafür, die ist zu gucken, wo schlägt sich das wie beim Werk runter. Es gibt einige Interpretationen von Herrn Mecklenburg, zum Beispiel über Lyrik, Gelegenheitslyrik, da würde ich, wenn er mir jetzt gegenüber säße, mit ihm vielleicht auch in die Diskussion gehen, welches Maß an Antisemitismus da präsent ist. Und bei anderen hat er völlig recht. Da greift er antijüdische, zum Teil auch wirklich Klischees auf, gibt sie wieder und wir müssen mit einem Fontane leben, der genau sich so verhalten hat.
Wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, war dieser zum Beispiel Antisemitismus von Fontane gar kein Thema. Überhaupt fand ich die Zugänge zu diesen ja, klassischen älteren Literaten sehr schwierig gestaltet bis sehr steif. Und das ist auch das, was Sie in den letzten Minuten angesprochen hatten, auch bezüglich meiner Fragestellung. Das sind Fragestellungen, die man kaum aus dem Kopf teilweise mehr kriegt, wenn es so um die Literaturwissenschaft geht. Was könnte denn Ihrer Meinung nach einen attraktiveren Zugang zu diesem Themengebiet und auch einen Willen zum kritischen Nachforschen, Hinterfragen schaffen, wenn man sich so diese Lehrpläne anschaut, auch an der Uni, auch an der Schule. Und was müsste für dieses Neue vielleicht auch erstmal weichen, Ihrer Meinung nach?
Frau Hecher, ich müsste ja bei den Lehrplänen für die Universität müsste ich das ja ein bisschen runterhängen. Bei der Schule sieht es wahrscheinlich noch ein bisschen anders aus. Die Fontane-Gesellschaft engagiert sich zunehmend und ich bin im Augenblick mit einigen Lehrern und einigen Schülern auch aus Gymnasien im Gespräch. Wir wollen auch Projekttage nächstes Jahr machen, um einfach vielleicht einfach ein paar andere Zugänge zu schaffen. Ich weiß, dass mir, ich habe überall vielleicht das Lesen gelernt, aber ganz gewiss nicht in der Schule. Also ich bin in der DDR in die Schule gegangen. Ich habe Lehrer gehabt, das ist vielleicht das Unglück, das ich hatte, dass ich glaube von keinem einzigen meiner Lehrerinnen und Lehrer, die ich in Deutsch hatte, zu einer mich erfreuenden und ermutigenden Lektüre gekommen bin. Ich habe Glück gehabt, dass ich im Elternhaus aufgewachsen bin und dann Freunde und Freundinnen hatte, die das anders in Gang gebracht haben. Ich weiß, es gibt andere haben andere Erfahrungen. Für uns kommt es doch jetzt darauf an, sagen wir mal, klar zu machen, wir wollen doch niemanden auf ein Podest heben. Ich weiß nicht, ob Sie Lust haben, da irgendjemanden, das Genie schlechthin, sondern wir wollen uns dieses kleine Fontane-Wunderwerk angucken, dass einer da solche Personen erfindet, wie Effi, wie Lene, ja, wir könnten wie Jenny, ja, auch Jenny Treibel oder Corinna, wir könnten die ganze Palette aufmachen. Und auf der anderen Seite wirklich hundert von anderen Texten geschrieben hat, die sich mit ganz anderen Gegenständen beschäftigen. Das ist ein unglaublicher, ist ein Journalist gewesen, ist ein Apotheker gewesen. Es ist ein kunsthistorischer Schriftsteller, der durch Ausstellungen gegangen ist und hat die Ausstellungen beschrieben und ist ein Reiseschriftsteller gewesen. Das ist einer, der die Mark Brandenburg literaturfähig gemacht hat, so literaturfähig, dass auch die Ausstellungen jetzt fast wieder dominiert werden von dem Wanderer. Also wissen Sie, da kommt ein so komplexes Bild, das bringt keine Heiligengestalt, das bringt keine Figur, wissen Sie, wo wir in die Knie gehen können. Aber es bringt natürlich eine außerordentliche Erscheinung innerhalb der geschriebenen, gedruckten und überlieferten Literatur zum Vorschein. Und auf der Ebene gibt es zumindest in der deutschen Literatur nicht so viel Konkurrenz, jedenfalls nicht unter den Zeitgenossen. Und da schließe ich Rabe und Storm ein. Bei Keller würde ich ein bisschen zögerlicher sein.